Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sarah Reuning und in dieser Podcast-Folge werde ich mit Carina Garbe über das Thema Customer Excellence in der Fertigungsindustrie sprechen. Hi Carina.
Hi Sarah, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Carina. Ich bin seit mitunter fast 10 Jahren erschreckenderweise schon bei Deloitte. Also ich bin ein kleiner Dino hier. Und ich leite den Bereich Customer Excellence für unsere Fertigungskunden. Also das umfasst Maschinenbauer, Construction Material Player, das umfasst auch Off-Highway, also ganz viele verschiedene Kunden, die aber alle gemein haben, dass sie in der Wertschöpfungskette vom Endkonsumenten etwas weiter weg sind. Und deswegen freue ich mich riesig, über das Thema heute mit dir zu sprechen. Da ich glaube, dass es ein sehr wichtiges ist, was viele von diesen Unternehmen gerade beschäftigt.
Ich freue mich auf jeden Fall auch, dass du da bist. Und vielleicht kannst du zu Beginn in ein, zwei Sätzen erläutern, was man denn überhaupt unter Customer Excellence versteht.
Jetzt hast du mich ertappt, jetzt muss ich mein tolles englisches Buzzword hier einfach erklären. Ich versuche mein Bestes. Customer Excellence auf Deutsch übersetzt heißt am Ende, dass man all die, sag ich mal, Anknüpfungspunkte, die man von Anfang bis Ende mit dem Endkunden hat, als Unternehmen optimal ausgestaltet. Und warum macht man das? Das macht man, also da kommt tatsächlich für mich so ein ganz klassischer Marketing-Funnel rein, wenn man über Awareness spricht. Da geht es erstmal auch darum, deswegen hat es starke Anknüpfungspunkte auch zum Thema vertriebsnahes Marketing. Ich möchte natürlich erstmal so viele Kunden wie möglich mit meinen Produkten erreichen. Das ist was, was viele in der Fertigung gar nicht machen, weil sie Marketing gleich cooler Merch und Stifte sind. Ich will gar nicht böse sein, ne? Aber das ist so ein bisschen, also quasi, wie kriege ich überhaupt Leute heutzutage, meine Kunden, die ich noch nicht habe, für mich oder für meine Produkte begeistert. Der zweite Punkt ist dann, in der ganzen Anbahnung und gerade im Maschinenbau oder auch im Construction-Bereich ist es ja sehr viel, hat das mit intensiver Beratung zu tun, mit Planung. Wie kriege ich diesen Teil so optimal auf diesen speziellen Kunden ausgerichtet, dass die sagen, also das war jetzt schon so super, kaufe ich auf jeden Fall. Ja. Ne, auf meiner Marketing-Sprech wäre das Conversion. Dann geht es natürlich darum, dass die gesamte Verkaufsabwicklung optimal ist, alle Informationen da sind, bis hin zu einer Delivery, also dass das quasi optimal ist. Und dann hinten raus auch, wenn die Kunden schon mal gekauft haben, will man natürlich, dass sie wieder kaufen. Und das alles, und daran merkt man, dass das kein Fluff-Thema ist, sondern es hat wirklich was immer mit Geld zu tun. Jede Kundeninteraktion ist eine Chance, für eine Firma Geld zu machen. Und es ist absolut notwendig, dass sie sich halt da differenzieren. Und deswegen, also passt immer klar, alles, was mit dem Kunden zu tun hat, das hat auch mit allen kundennahen Abteilungen zu tun, also Marketing, Vertrieb, Order Management, Customer Service, After Sales und Excellence eben, warum man all diese Punkte exzellent ausgestaltet, weil man sich nur so am Markt differenziert und der Kunde sich hoffentlich dann für einen entscheidet und nicht für den Wettbewerb. Das ist das Ziel. Also es ist ein sehr großes Thema mit der Topline-Absicherung und am Ende muss es intern halt effizient laufen und darf nicht komplex sein, dass man dafür Tausende von Leuten braucht. Mhm. Und deswegen ist es auch ein Profitabilitätsthema natürlich.
Danke dir für diesen kurzen Überblick, was wir denn überhaupt unter Customer Excellence verstehen oder was es beinhaltet. Du hast gerade schon den Begriff Profitabilität in den Raum geworfen. Wie trägt denn, Customer Excellence zur Wirtschaftlichkeit von produzierenden Unternehmen bei?
Ich glaube, es ist nichts Neues, wenn ich jetzt sage, dass die Firmen gerade auch in Deutschland in der Fertigungsindustrie in den letzten Jahren unter enormem Druck standen. Da gibt es Themen wie rückläufiger Absatz. Wir wissen alle, dass wir uns irgendwo in einer vor sich hin wabernden Krise befinden, sowohl geopolitisch als auch wirtschaftlich. Mhm. Das heißt, auch die Kosten für Materialien, für alles ist in den letzten Jahren immer wieder gestiegen, sehr schwankend. Und am Ende ein Thema, was auch bleibt, gerade in der Industrie, ist auch mangelndes Fachtalent nach vorne. Also sehr schwierig für die Unternehmen, auch die richtigen Leute zu finden. Und das, wenn man ganz ehrlich ist, zeigt uns auch, dass vielleicht nicht alle diese Unternehmen in 10 Jahren noch da sein werden. Und ich bin nicht davon überzeugt aus Eigeninitiative, sondern das Thema und das Investment in eine Exzellenz beim Endkunden, und ich kann da gleich nochmal drauf eingehen, was das heißt, ist für mich ein Investment in Wettbewerbsfähigkeit, in Differenzierung am Markt und am Ende auch in der Resilienz. Also ich glaube, die Firmen, die diese Themen jetzt angehen, werden auch die sein, die noch die nächsten 100 Jahre da sind. Und das sind ja oft Unternehmen, die eine ganz lange Heritage schon haben. Genau, also es ist nicht nur ein Popline-Thema. Es geht nicht darum, dass alle B2B-Player Amazon werden sollen, sondern es ist auch ein Effizienzthema. Es ist ein Thema, was eben mit Profitabilität und Absicherung der Existenz zu tun hat tatsächlich.
Danke dir. Wettbewerbsfähigkeit, Differenzierung, aber auch Resilienz sind natürlich sehr, sehr gute Gründe, um sich mit dem Thema Customer Excellence auseinanderzusetzen. Vielleicht können wir jetzt mal ein bisschen tiefer gehen und du erzählst uns ein bisschen was zu den unterschiedlichen Bereichen.
Sehr gerne, vor allem, weil es ja schon wieder so neudeutsch-englisch ist. Ich weiß, dass gerade die Mittelständler damit ja überhaupt nichts anfangen können. Deswegen versuche ich es mal so nah wie möglich am Geschäft zu erklären. Ganz pragmatisch fängt das erstmal mit Themen an, dass man eben den Endabnehmer überhaupt kennt. Also viele Unternehmen, die etwas hergestellt haben, waren genau das. Also ich sage immer im Spaß, ingenieursgetriebene Tüftlerbetriebe, die wahnsinnig tolle Produkte produziert haben, die dann von irgendeiner Vertriebsmannschaft in den Markt gebracht wurden. Das hat lange gut funktioniert. Die Anforderungen von Kunden, die ja auch Endkunden sind teilweise, haben sich über die letzten Jahre verschärft. Es geht mehr um Personalisierung, es geht mehr um, man möchte auch verstanden werden in seinen Bedürfnissen. Das heißt, es fängt im ersten Schritt wirklich erstmal damit an, dass man die, sag ich, Customer Journeys oder halt einfach die einzelnen Schritte, die der Endkunde durchläuft, auch versteht und versteht, wie man den auch richtig beeinflussen kann. Was das jetzt konkret ist oder was so die Fokusthemen sind, hängt ehrlich gesagt auch wieder davon ab, was für ein Unternehmen wir uns anschauen. Wir reden jetzt hier von Fertigungsindustrie, das ist so breit. Wenn wir uns zum Beispiel Unternehmen anschauen und ich nenne jetzt Namen, das sind nicht unbedingt Kunden von uns, aber die einfach im Markt bekannt sind, wie zum Beispiel eine Stihl oder eine Hilti, das sind ja Unternehmen, die sind fast schon B2C-Brands. Ne? Die findet man auch, kann man sich auch online als Privatperson kaufen. Die haben ein sehr standardisiertes Produktportfolio. Die muss man eigentlich fast behandeln wie einen Konsumgüterhersteller. Und das heißt, da geht es wirklich darum, erstmal optimaler zu verkaufen, Kundeninsights zu haben, eine gute Kundensegmentierung zu haben. Wertbasiertes Pricing ist ein Riesenthema, kein Cost Plus, so wie früher. Sich überlegen, was will ich eigentlich für Kundendaten haben, was kann ich mit denen anfangen und dann vor allem auch die Vertriebsangangsmodelle besser zu machen. Also am Ende geht es darum, dass man es schafft, diesen Endkunden, den man teilweise ja auch direkt bedient, in so einem Multikanal-Setting optimal zu bedienen, dass man mehr Kunden bekommt, dass man den existierenden Kunden mehr verkaufen kann und am Ende die Kunden auch behält und dass die nicht zu einem Wettbewerber gehen. Und das ist so ein bisschen Baseline. Dann gibt es Unternehmen, die stärker im Maschinenbau verankert sind, die nicht so sehr standardisierte, teilweise auch standardisierte, aber komplexere Produkte haben. Da geht es vor allem um das Thema auch digitale Services oder After-Sales-Strategien. Da geht es um Monetarisierungsstrategien und dann das Ganze auch wirklich, und das ist sehr komplex, da hat das irgendwas mit Beratung zu tun. Da ist dann auch der Service mit dabei. Wie orchestriert man das, dass der Kunde nicht durchdreht, dass dann auf einmal 10 verschiedene Leute aus dem Unternehmen mit dem zu tun haben. Und zu guter Letzt, das ist fast der spannendste Bereich, es gibt ja auch Anlagenbauer, die teilweise so unfassbar große, millionenhohe Anlagen oder auch Maschinen verkaufen und ganz, ganz wenige Kunden global. Und da fragt man sich natürlich auch, da brauche ich keine Kundensegmentierung machen und sagen, oh, jetzt schauen wir mal, wen wir noch gewinnen. Da geht es wirklich darum, wie kann man eigentlich das Geschäftsmodell transformieren, damit das Unternehmen weiter überleben kann. Also das sind so mit die spannendsten Fragen. Also von ganz pragmatisch und klassisch in der Kundensegmentierung hin bis zu einem transformativen, kundenzentrischen Geschäftsmodell.
Es ist auf jeden Fall sehr spannend zu erfahren, welche Bereiche es überhaupt gibt und vor allem, wo ihr überall oder wo das Thema Customer Excellence Anknüpfungspunkte hat. Und wenn wir jetzt mal bei einem Buzzword bleiben, das Thema Customer Journey, weshalb ist es denn, vor allem in der produzierenden Industrie besonders wichtig, ein, perfektes Kundenerlebnis anzustreben? Und vor allem die Frage, welche Wachstumschancen siehst du hier?
Das liegt zum einen daran, dass es halt bisher gar nicht gemacht wurde. Ne? Also ich habe eingangs schon gesagt, ein Maschinenbauer soll zum Amazon werden. Das wäre völlig am Ziel vorbeigeschossen. Ne? Aber und dazu vielleicht auch zu meiner Vergangenheit. Ich habe quasi meinen Beruf begonnen oder viel gelernt tatsächlich in der langlebigen Konsumgüterindustrie, teils sogar im Retail. Und viele von den Dingen, die wir da vor 10 Jahren gemacht haben, Teile davon kann man jetzt eben auch bei B2B-Kunden anwenden. Also ich bin da schon ein ganz großer Fan von. Es muss passen, es muss passend gemacht werden. Aber ein gutes Beispiel dafür zu nennen. Amazon hat schon immer Next Best Offer. Ne? Wenn du was kaufst, dann kommt sofort, ach guck mal, andere haben auch gekauft. Und denkst du, ach super, das brauche ich auch noch. Möchte mal sein, er braucht einen B2B-Player nicht. Am Ende ja. Also es gibt mittlerweile auch in der komplexen Fertigungsindustrie dann die Möglichkeit, dem Vertriebler oder auch dem Service-Mitarbeiter genau diese Vorschläge zu machen. Die werden dann eben nicht online ausgespielt, sondern nach wie vor über den Vertriebler. Aber das schafft einfach eine viel größere Durchdringung und am Ende auch einen Verkaufserfolg mit den Leuten. Also man muss nur wissen, wie man die Themen einsetzt und das ist keine Zukunftsmusik mehr. Und warum das gerade bei denen so wichtig ist, eben, dass sich halt die Kunden langsam auch verändern. Über 10, 20 Jahre haben die halt auch andere Ansprüche bekommen und gucken sich halt an, nicht nur von den Produkten, sondern auch, was kriege ich denn von dem Unternehmen? Ist das für mich optimal? Und wie gesagt, aus einer Ingenieursbrille heraus, aus einer sehr produktgetriebenen Brille heraus, glaube ich, dass halt da die Gesamtveränderung mit am größten ist. Und wie gesagt, ich glaube, am Anfang muss man sich halt damit auseinandersetzen, dass es eigentlich eine Notwendigkeit ist und nicht die Kirsche auf dem Kuchen obendrauf.
Was sind denn in dem Zusammenhang jetzt aus deiner Erfahrung die aktuell größten Herausforderungen für Unternehmen bezogen auf das perfekte Kundenerlebnis und die ja perfekte Customer Journey?
Da ich gerade ja auch schon gesagt habe, die haben lange nicht investiert, fehlt so ein bisschen die Basis. Ne? Also wenn wir jetzt über solche Themen reden, dann möchten natürlich auch alle schnell so eine Art Return of Investment. Also jetzt investiere ich in diesen und jenen Vertriebsangang oder vielleicht in Pricing. Dann möchte ich natürlich als Unternehmen nicht nur Geld dafür bezahlen und investieren, sondern ich möchte ja auch, dass dann mein Umsatz zum Beispiel wächst oder meine Profitabilität steigt. Es ist leider so, dass manche von den Dingen so eine Art Basis brauchen, wie zum Beispiel saubere Kundendaten. Das ist meistens ein langwierigeres Thema, was nicht so viel Spaß macht, aber sonst macht es keinen Sinn, die anderen Themen draufzusetzen. Und ich glaube, die Bereitschaft von dem gesamten Unternehmen in solche Themen dann auch zu investieren, bevor der Fun-Part kommt und auch das Geld kommt, das ist richtig schwierig. Und halt auch die Leute, das müssen auch alle verstehen, warum man das macht. Und da gibt es natürlich dann viele, die sagen, ich habe seit 30 Jahren noch verkauft. Niemand kennt seinen Kunden so gut wie ich. Also ich arbeite schon immer mit Vertrieblern, das macht wahnsinnig Spaß. Da muss man sich durchkämpfen, auch als Geschäftsführung, dass quasi verstanden wird, warum man das jetzt verändert mit dem Blick in die Zukunft. Und ich glaube, das ist so die größte Herausforderung, ist wie immer irgendwo eine Art Mindset-Change und eine Transformations-Journey, auf die man sich begibt.
Eine Transformations-Journey ist auf jeden Fall die perfekte Überleitung zu dem Praxisbeispiel, was du uns mitgebracht hast. Und zwar würde ich jetzt gerne einmal mit dir über deine Keynote sprechen, die du auf der diesjährigen Hannover Messe gemeinsam mit unserem Kunden König und Bauer gehalten hast. Vielleicht kannst du uns ja 2, 3 Sätze zu König und Bauer erzählen und vor welcher Herausforderung sie standen.
Gerne. Ich fange mal damit an, König und Bauer vorzustellen. Man denkt immer, kennt jeder. König und Bauer ist ein Druckmaschinenhersteller. Und ich muss gerade nochmal nachgucken, weil ich es immer wieder faszinierend finde. Die sind tatsächlich 1817 gegründet worden. Also die gibt es seit über 200 Jahren. Und ich finde es echt, ist fast ein emotionales Thema, wenn man jetzt mit denen arbeitet, weil das Thema, was wir bearbeiten, ist eigentlich eine Existenzabsicherung nach vorne. Vielleicht dazu wissen, glaube ich, alle, dass Druck, also gerade Zeitungsdruck oder Buchdruck, rückläufig ist. Also die haben schon viel smarte Dinge gemacht in der letzten Zeit, haben sich sehr stark auf Verpackungsdruck fokussiert oder auf Digitaldruck. Also ein großes Investment in Zukunftsthemen. Sind sie, glaube ich, auch vor dem Wettbewerb in Teilen. Es reicht aber eigentlich nicht, um zu sagen, okay, das wird jetzt die nächsten 200 Jahre unser Wachstum abdecken. Also sie sind einfach sehr global auch schon sehr stark. Und deswegen fand ich das auch super interessant. Haben die sich selbst schon früh damit auseinandergesetzt, was ist eigentlich so der nächste Wachstumsanker? Und was wir mit denen gemeinsam gemacht haben, ist, ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln, was auf ihren Stärken aufbaut. Nämlich, dass sie Druck in- und auswendig kennen und alle Player, aber auf ein ganz neues, also ein Kundensegment geht. Also es geht jetzt nicht mehr nur um die Printer, an denen sie eigentlich die Maschinen verkaufen, sondern sie fahren weiter und gehen bis zu dem Verpackungshersteller, also zum Beispiel ein Cornflakes-Verpackungshersteller oder Pizzakarton etc. Also ich glaube, das können wir uns alle die Unternehmen vorstellen, die dahinter stehen. Klassische FMCG-Player. Mit denen haben sie noch nie direkt das Geschäft gemacht, aber am Ende, und ich will es jetzt technisch gar nicht zu komplex machen, ist es ein Startup oder ein Geschäftsmodell, was Verpackungen als quasi digitalen Twin herstellen kann. Und dann kannst du als Konsument auf einmal ganz anders mit den Herstellern auch, sag ich mal, interagieren. Also es ist wirklich ein Gamechanger in der Verpackung. Und lustigerweise ist der Innovator hier jemand, der ganz, ganz hinten in der Wertschöpfungskette steht, der nämlich die Druckmaschinen herstellt, weil man das quasi in den Druck mit inkorporieren kann. Und weil natürlich die ganzen Erfahrungen, wie baut man ein Startup und wie arbeitet man mit FMCG und Endkonsumenten, nicht so stark sind. Das ist eigentlich ganz cool, dass wir hier, ich will es gar nicht Projekt nennen, sondern eine langjährige Partnerschaft mit dem Unternehmen haben, auch mit anderen Playern, wie zum Beispiel Google, die die Plattform dafür bauen. Und wir gemeinsam gucken, wie kriegt man sowas eigentlich groß? Das macht total viel Spaß. Es macht vor allem total viel Spaß, es ist so ein altes Unternehmen, in Anführungsstrichen, sich so offen mit ihrer Zukunft beschäftigen und da auch wirklich ein bisschen out of the box denken. Und das ist so, das hatte ich vorhin erwähnt, das ist so die dritte Kategorie von denen, die sich wirklich transformieren. Super spannend und ist natürlich umso cooler. Also auf der Hannover Messe habe ich mit der quasi der Gründerin gesprochen. Und das ist nicht der einzige Auftritt. Also wir haben da wirklich schon viele Sessions zu gemacht und es macht sehr, sehr viel Spaß.
Das ist auf jeden Fall das perfekte Beispiel für eine Transformationsjourney und ein absolut neues Geschäftsmodell für ein Unternehmen mit so einer Historie. Vielleicht springen wir noch mal ganz kurz zurück. Warum hat sich König und Bauer denn überhaupt damit beschäftigt? Was für Herausforderungen, also vor welchen Herausforderungen standen sie?
Stagnierende Wachstumsprognosen. Also zu sehen, dass der Kernmarkt, das Kerngeschäft immer weiter schrumpft. Keine Chance, in bestehenden jetzt so und so viele neue Kunden zu gewinnen. Das ist ja dann auch im Zweifel auch Wettbewerbsverdrängung. Das ist super anstrengend. Und am Ende kann man halt den klassischen Druck dann auch nur so weit revolutionieren. Und im Endeffekt, egal wie toll und neu das Produkt ist, es geht nur, wenn dann quasi der Drucker eine neue Maschine kauft. Und damit ersetzt er wiederum also eine, die er schon hatte. Also es ist halt ein sehr ausgeschöpfte Installed Base. Also was kommt drauf? Was wird dieses Unternehmen in Zukunft einen Wachstumsmotor bieten? Und da war klar, dass das bestehende Geschäft sehr, sehr herausfordernd ist. Ja.
Vielleicht sprechen wir auch einmal so grundsätzlich zum Projekt. Also wie seid ihr vorgegangen? Was war euer Lösungsansatz? Und vor allem auch, was können sich denn andere Unternehmen davon abschauen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sich alle Unternehmen bei Deloitte anrufen müssen und uns nehmen müssen, aber bei sowas, was wirklich auch außerhalb der Komfortzone ist, wo es auch mit ganz neuen Kunden und Themen und auch Fähigkeiten zu tun hat, sollten man sich früh Partner ins Boot holen. Und in dem Falle, also wir haben ganz viele verschiedene, wir haben Experten aus der FMCG-Branche, wir haben mein Beraterteam sind auch keine Maschinenbauer in dem Falle, sondern tatsächlich Konsumgüterexperten. Also wir haben geguckt, dass wir wirklich Leute reinholen, die das challengen können.
Ja.
Wir haben ganz früh potenzielle Kunden als Kollaboratoren mit reingenommen. Und wir haben auch einen großen Tech-Player mit reingenommen, wie Google, die nochmal die Fähigkeit haben, dass die App und auch die Plattform quasi mit zu hosten. Und das ist nur der Anfang. Also ich glaube, das Thema ist, erfahrungsgemäß sind solche Unternehmen eher so ein bisschen Closed Shop, ne? Produktinnovation ist was ganz Heiliges, das teilt man nicht, ne? Also diesen Schritt zu gehen, zu sagen so, ich schaffe das nur mit anderen gemeinsam, das ist, glaube ich, ein Riesenschritt, dass man da aus seiner alten Welt rauskommt, in der man auf gar keinen Fall möchte, dass irgendjemand anderes mitkriegt, was für eine tolle Innovation man hat. Und ich glaube, das ist einfach so einmal denken, okay, wir schaffen das alleine nicht, wir können das gar nicht.
Ja.
Wer sind jetzt die richtigen Partner? Und da muss man halt schauen, dass man früh Partner findet, denen man vertraut.
Ja, ich denke, das ist dann genau dieser Mindset-Change, ne, von dem du vorhin schon gesprochen hast. Das klingt auf jeden Fall alles sehr intensiv und nach einer großen Transformation. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass sich Unternehmen speziell aus der produzierenden Industrie mit dem Thema Customer Excellence beschäftigen wollen, womit soll ich denn starten oder womit sollen diese Unternehmen starten?
Mit einem guten Plan. Leichter gesagt als getan. Ich glaube, nee, erstmal müssen sie sich halt überlegen, wo wollen wir denn hin? Also, ne, und das klingt so profan. Und es muss vor allem von Anfang an die Erkenntnis sein, dass es kein Projekt, was man mal 6 Monate macht, sondern haben wir es geschafft, jetzt sind wir excellent, let's go. Das ist eine über die Jahre hinweg immer weiter fortschreitende Transformation, weil es halt viele kleine Teile sind, also und sich die Welt ja auch immer wieder weiterentwickelt. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da, ich will damit jetzt niemandem Angst machen, aber das ist kein One-Off. Also die Erkenntnis und zweitens wirklich einen realistischen und guten Plan zu haben. Also nicht jeder muss das Optimo-Beste erreichen, aber am Ende muss es halt dann auf die Unternehmensziele und auch auf das quasi das zu erreichende, ja, auch monetäre einzahlen. Ich glaube, das muss gut gemacht werden. Also ich würde auf keinen Fall empfehlen, dass man jetzt hier anfängt und da anfängt, ein bisschen rumzudrehen und hier ein bisschen Kundensegmentierung und hier ein bisschen Pricing. Ich würde dem Team empfehlen, da einen realistischen, guten Plan zu machen. Und das ganz Wichtige ist, es ist halt kein Vertriebsthema. Ich glaube, das ist oft eine Falle, in die man reinläuft, dass sowas dann dem Vertrieb umgehangen wird. Weil, wie ja beschrieben, es ist eine Transformation, die durchs ganze Unternehmen läuft. Ne? Ja. Da müssen halt alle das verstehen und mitziehen. Und da bis zur Beschaffung am Ende, bis zum Procurement, weil jedem ja klar sein muss, wenn ich dem Kunden irgendwas Tolles verspreche, muss ich das auch liefern können.
Absolut.
Und deswegen muss es im Vorstand und vor allem auch dann über die einzelnen Geschäftsbereiche mitgetragen werden. Also es kann nicht einer Einheit umgehangen werden.
Und wie können denn du und dein Team oder ja wir als Deloitte dabei helfen?
Für alle, die jetzt zum ersten Mal einschalten und noch nie was von Deloitte gehört haben. Nein, Spaß beiseite. Deloitte ist für mich halt, wir können wirklich alles. Das klingt so dumm, aber es ist in der Tat so. Also wir können, glaube ich, global erstmal, was auch ein Riesenvorteil ist, über 500.000 Mitarbeiter auf der Welt. Das heißt, wir können genau an den Punkten, wo die Unternehmen eben selbst das nicht können, würde ich sagen, als Partner agieren. Das kann, und ich glaube, das macht immer Sinn, am Anfang mit dem Plan, weil wir halt das bei ganz vielen anderen Unternehmen schon gemacht haben und halt auch so ein bisschen Erfahrungswerte mit reinbringen und vielleicht auch die Angst nehmen können. Und dann hängt es natürlich davon ab, was zu tun ist.
Ja.
Ein Beispiel ist, ich habe ganz viele Kunden, die gerade auch über quasi Kundenmarktexpansionsstrategien nachdenken, auch ein Resilienzthema. Da ist es natürlich dann auch wichtig, dass man vielleicht in den neuen Märkten Experten hat. Die haben wir bei Deloitte. Ne? Können das mit reinbringen. Oder wenn man auch in eine neue Produktkategorie rein möchte, um mit dem Kunden zu wachsen. Zum anderen gibt es natürlich auch das Thema, ne, Datenbereinigung, also so ein bisschen leidige Sachen, Prozesse, Vertriebsmodelle umbauen. CRM-Systeme ist ein Riesenthema. Das haben viele von den Unternehmen noch nie selber gemacht. Und da können wir natürlich auch als Implementierungspartner dann zur Seite stehen. Ich würde sagen, es ist wirklich end-to-end, aber mir ist es immer wichtig, dass man das mit dem Kunden gemeinsam draufschaut, wo braucht man Hilfe und wo schafft es einen Mehrwert? Und manchmal heißt es auch, dass man über Jahre hinweg ein Partner ist und vielleicht nicht jeden Monat eine Rechnung schreibt. Also ich finde das, ich verstehe den Job dann bei sowas schon langfristig und dass man da wirklich ein Partner ist. Und das heißt eben nicht einfach reindrücken und verkaufen, was geht.
Danke dir schon mal bis hierhin. Wir sind fast am Ende. Und eine letzte Frage habe ich noch an dich, Carina, denn bis 2030 werden europäische Industriegüterhersteller mit großen geopolitischen Herausforderungen konfrontiert. Und hierzu haben wir erst kürzlich ein White Paper veröffentlicht. Jetzt die Frage an dich. Was müssen Unternehmen denn jetzt tun? Und ja, welche Rolle spielen deiner Meinung nach die Customer Journey und auch die, ich sag mal, innovative Interaktion mit Endverbrauchern in Zukunft?
Ich glaube, das schließt ganz gut den Kreis zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist ein Überlebensthema und es ist am Ende ein Thema, wo man sich wirklich intensiv mit dem Endverbraucher und dem Kunden auseinandersetzen muss. Also das wird der Wachstumstreiber sein und ohne Wachstum können die Unternehmen nicht überleben und können nicht in neue Themen investieren. Also ich glaube, das sollte jeder ernst nehmen. Das ist gerade geopolitische Herausforderungen angesprochen. Das finde ich ganz spannend, weil es wirklich, wir spüren das gerade sehr, dass das viele Unternehmen umwirft. Also sei es bei einem Tag der Industrie oder so, das Thema, wie gehe ich eigentlich in so Zeiten, in denen Globalisierung fast ein bisschen passé ist, um auch mit globaler Expansion und das heißt, viele von den Anfragen unserer Kunden und Partner stehen wirklich da, die sind Mittelpunkt. Ne? Also sagen sie, okay, wir müssen uns überlegen, wie wir zukünftig in China Geschäft machen oder wir möchten gerne stärker vielleicht doch wieder in den Americas expandieren oder in Südostasien. Und um jetzt den Bogen zu machen, warum ich mich damit beschäftige, wenn man da erfolgreich sein will, muss man dort den Endkunden verstehen. Und die sind nochmal ganz anders als in den etablierten Märkten. Viel kleinteiliger, viel, ich würde gar nicht sagen wuseliger, aber es ist am Ende so. Ne? Es ist nochmal wesentlich komplexer. Und es ist auch eine Riesenchance, da vielleicht auch schon mit ganz neuen Angängen an den Kunden ranzugehen, wesentlich digitaler. Und das dann als Gelerntes auch wieder vielleicht in die etablierten europäischen Märkte zurückzuführen. Also es ist ein riesen spannendes Thema, auch wenn es glaube ich, viel Risiko bedeutet für die Unternehmen. Es ist gleichzeitig auch eine tolle Chance, sich jetzt zu überlegen, wo kann ich eigentlich expandieren und wie und was kann ich auch als Unternehmen davon lernen. Also ich glaube, das wird uns jetzt die nächsten Jahre immer mehr begleiten und wie gesagt, das hat auch was mit Überleben und Resilienz zu tun. Deswegen finde ich die Themen echt spannend.
Liebe Carina, vielen Dank erst einmal, dass du heute bei uns gewesen bist und uns einen wirklich sehr, sehr guten Einblick in das ganze Thema Customer Excellence gegeben hast. Wir haben gesprochen über, was ist denn Customer Excellence überhaupt? Welche Bereiche gibt es? Wo gibt es Anknüpfungspunkte? Und wie denn auch Customer Excellence zur Wirtschaftlichkeit von Unternehmen, von produzierenden Unternehmen beitragen kann? Welche Herausforderungen, aber auch Wachstumschancen du siehst. Wir haben ein Kundenbeispiel gehört. Und jetzt, hast du noch etwas, gibt es noch etwas, was du unseren Hörerinnen als letztes mitgeben möchtest?
Ich habe gerade schon gesagt, also ich möchte niemandem Angst machen. Ich habe viel von langjähriger Transformation und Mindset-Change gesprochen. So schlimm ist das alles gar nicht. Das ist eine notwendige und sinnhafte Investition in die Zukunft. Die ist nicht für den Vertrieb, sondern die ist für das Gesamtunternehmen. Umsatzabsicherung, Resilienz, Profitabilität steigern. Und wenn man das richtig macht, dann macht es tatsächlich auch Spaß. Ich glaube, damit möchte ich jetzt vielleicht nochmal enden. Und mir machen die Themen Spaß. Mir macht es Spaß, mit dieser Art von Unternehmen zu arbeiten. Man hat eine wahnsinnig schöne Erfolgserlebnisse, die man gemeinsam auch feiern kann. Und also der Abschlusssatz sollte sagen, das macht auch Spaß.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Ich habe mich sehr gefreut und
hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke dir.